Rabe.
Wie viel jetzt kommen sechs?
Subkutan. Kultur, wo der Hut geht.
Culture that gets under your skin.
Herzlich willkommen zum Subkutan Talk auf Radio Bern Rabe. Zwei Jäger treffen sich im Wald. Beide tot. Ein Kurzwitz. Warum erzählen wir Witze? Welche Grundelemente braucht es für einen Witz? Und wie präsentiert sich die Witzkultur in der Schweiz? Der Tristan Jäcki diskutiert mit dem Satiriker Andreas Thiel und mit dem Wissenschaftler Pierre Bühler über die kulturelle Dimension des Witz.
Subkutan Talk.
Bei mir am Tisch begrüße ich meine beiden Gäste, den Pierre Bühler und den Andreas Thiel. Der Andreas Thiel ist Satiriker und hat seine Programme mehrfach auszeichnen lassen von diversen Jurys. Der Pierre Bühler ist Theologieprofessor an der Universität Zürich. Er forscht seit längerem auch zum Thema Humor. Herzlich willkommen. Pierre Bühler, was macht der Humorforscher?
Der Humor ist etwas, was zum menschlichen Leben gehört. Und von dort her ist wichtig, dass man erforscht, wie das funktioniert, was er für eine Rolle spielt im menschlichen Leben. Das kann man aus der Perspektive von der Psychologie zum Beispiel machen. Man kann es aber auch soziologisch anschauen, in dem Sinn, dass man überlegt, welche Rolle spielt das in der Gesellschaft. Und bei mir ist natürlich eine Verbindung zum Thema von der Religion.
Wenn man einen Witz zum zweiten Mal hört, ist er unter Umständen nicht mehr so lustig. Andreas Thiel, das Publikum, das ihr im Programm kommt, schauen kann, lacht trotzdem. Wie machen Sie das?
Da sind wir jetzt mit in der technischen Diskussion. Das Element Überraschung ist ein Element, das ganz wichtig ist. Das heisst Timing der Pointe. Jetzt gibt es Pointen, die nur aus Überraschung bestehen. Und dort lacht das Publikum natürlich nicht mehr, wenn sie schon den Witz schon gehört hat. Jetzt gibt es aber ja das Moment Wiedererkennung. Also eine Geschichte oder eine Wendung, wo alle denken, ah ja, das kennen, das ist mir auch schon passiert. Und dort lacht man immer wieder. So ist auch der Running Gag aufgebaut. Mhm. Wiedererkennung ist etwas, wo jedes Mal besser funktioniert. Man freut sich schon auf die Wendung, weil man das ja schon wieder erkennt.
Pierre Bühler, so wie das tönt, haben Witze schon etwas mit Wissen zu tun. Also man muss nicht nur wissen, wie man sie herstellt, sondern es gibt vielleicht auch noch andere Aspekte vom Wissen im Witz.
Ja, also ich denke, was der Satiriker jetzt zum Ausdruck gebracht hat, ist, weist darauf hin, dass man auch gut muss unterscheiden zwischen Lachen und Humor. In dem Sinn, dass das Lachen eigentlich der Ausdruck von einem Gefühl ist, das sich entladet, aber der Humor ist viel tiefer und das kommt auch zum Ausdruck dadurch, dass man bei Witz auch etymologisch einen Bezug hat zu Wissen. Witz kommt auch von der gleichen Wurzel wie Wissen und ich denke, das zeugt davon, dass beim Humor auch ein gewisses Wissen da ist über menschliche Grenzen, über menschliche Spannungen und die kommen dann zum Ausdruck, indem man mit Humor an der Lebenseinstellung arbeiten, die in dem Sinn Freiheit stiften kann. Also Humor ist eine Art Abstand nehmen und Distanz finden den Problemen oder den Spannungen gegenüber. Und das, denke ich, ist auch bei einem Satiriker, wenn ich das richtig sehe, etwas Wichtiges.
Da trifft jetzt der Theologe natürlich den Nagel auf den Kopf. Wegen dem ist er Theologe. Das ist in der ganz östlichen Philosophie sehr wichtig, mit dem Lächeln vom Buddha, auch im Hinduismus, der Humor ist genau die Betrachtung, wo man Abstand hat von all dem, was da ist, weil in der östlichen Kultur ist ja die Welt Maya, sagen sie dem, schlecht übersetzt bei uns mit Illusion, es ist auf jeden Fall nicht die richtige Welt. Und das Wissen darum, dass das alles nicht so ernst ist, da kommt nachher der Witz zum Zug, dass man über Sachen, die einem eigentlich betrübt oder die schwierig ist, dass man darüber lacht, indem man sagt, es ist gar nicht so ernst. Darum ist Humor vor allem wichtig, dort, wo es schwierig wird. Oder? Darum ist der jüdische Humor so ausgeprägt, weil die so eine schwierige Geschichte haben. Und ich denke, auch Katholiken merken, die mehr Humor als Protestanten, weil dort eher noch Unterdrückung oder so in der Geschichte da ist. Und der Protestant ist freier. Das heisst, der ist nicht mehr gezwungen, das Ganze humoristisch anzuschauen. Und darum ist er tendenziell noch ein bisschen nüchtern.
Ich hoffe aber, dass auch noch ein bisschen Humor bleibt im protestantischen Glauben.
Wir kennen durchaus Humor von ja. Protestanten.
Aber die These, die Sie jetzt gerade aufgestellt haben, die geht ja in die Richtung, je repressiver, je unterdrückerischer eine Gesellschaft ist, desto mehr floriert der Witz. Mhm.
Ich glaube, das hat man sehr gut können beobachten zur Zeit von der Sowjetunion zum Beispiel, oder? Und der Ostblock, dass sich dort ganz viele Witze haben entwickelt als eine Art Widerstandsgeist gegen die Unterdrückung von einer Ideologie. Und das finde ich auch noch interessant, dass man ja in der Sprache immer wieder sagen kann, Witz und Geist. Auch das Englische hat Wit and Spirit. Also in dem Sinn hat das auch etwas Geistiges und Geistliches, dass man im Witz kann Widerstand leisten kann. Und gegenüber einer Ideologie, gegenüber einer unterdrückenden Religion.
Dann gibt es auch etwas wie historische Witze, weil DDR gibt es nicht mehr. Die Witze funktionieren heute nicht mehr oder sie müssten vielleicht angepasst werden. Mhm. Man lacht, weil man vielleicht noch einen Bezug hat dazu oder weil man weiss, dass es mal lustig war. Aber es ist noch eine reine intellektuelle Spielerei, ohne Daseinsbezug.
Ja, dort spielt aber dann das Wissen noch eine gewisse Rolle, oder? Dass man noch weiss, was da die Situation war, in welcher die Witze entstanden sind. Das muss man natürlich mitwissen. Von dort her ist Witz auch immer kulturell bedingt.
Und das ist ein Element von der Wiedererkennung, das dann nicht mehr funktioniert. Das ist auch, wenn man irgendwie im Ausland oder schon nur im Welschen jetzt spielt, wenn Themen, die sich Leute damit beschäftigen, andere sind, dann ist der Wiedererkennungseffekt nicht da und löst dir das kein Lachen aus. Jetzt zum Beispiel nach der Abstimmung, der Kanton Zürich hat ja noch über die Abschaffung von der Kirchensteuer für Unternehmen abgestimmt, aber die Abschaffung ist verworfen worden, das heisst, die Kirchensteuer bleibt und nachher ist es wunderbar auf der Bühne, kann man sagen, jetzt, wo wir die Grippe nicht haben bekommen, haben wir wenigstens die Kirchensteuer immer noch beibehalten, haben wir gleich noch ein bisschen Schutz von oben. Die funktioniert das im Moment sehr gut, weil die Wiedererkennung ist ganz hoch von der Situation. Aber schon in einem Monat oder zwei erinnert man sich gar nicht mehr daran und die funktioniert der Witz nicht mehr. Darum funktionieren auch die DDR-Witz heute nicht mehr.
Ja, darum ist der Witz in dem Sinne auch zeitbedingt.
Ganz klar. Ja.
Wenn wir so ein bisschen in Geschichte eintauchen, wann haben sich die Menschen angefangen mit Witzen auseinandersetzen, Witzen erzählen oder Witzen reflektieren? Pierre Bühler.
Also ich denke, muss man unterscheiden, dass man Witze erzählt hat und mit Humor geschaffen hat, dass man gelacht hat, das glaube ich geht zurück in die Nacht vom Entstehen von der Menschheit. Ich würde sagen, der Aristoteles hat ja gesagt, eigentlich ist das Lachen vielleicht etwas ganz Spezifisches vom menschlichen Wesen. Er hat das verbunden mit dem Zwerchfell, das sich schütteln kann. Mhm. Und
der Aristoteles ist ein griechischer Philosoph. 2500 Jahre.
Ja, genau. Ja. Also in dem Sinn kann man sagen, das Lachen hat sehr früh angefangen und das Reflektieren über das Lachen kann man mit der griechischen Philosophie verbinden. Also dort fängt es an, dass man überlegt, was das heisst und wie das funktioniert. Also in dem Sinn gibt es auch eine lange philosophische Tradition von Reflektieren vom Humor.
Und der Humor ist, könnte ich mir mindestens vorstellen, aber wahrscheinlich nur in einem bestimmten Rahmen akzeptiert gewesen, zum Beispiel im Theater, oder er hat eine bestimmte Funktion gehabt. Wenn man nämlich nachher so ins Mittelalter eintaucht, habe ich das Gefühl, hat es dort nicht so viel zu lachen gegeben. Und dann sind Menschen unterdrückt worden.
Ja,
umso mehr haben sie müssen lachen.
Ich denke auch, und es gibt ganz viele Alternativformen, gerade im Mittelalter, oder? Dass man Randkultur entwickelt hat, wo man sich ganz stark hat können, sozusagen ausüben, die kritische Distanz ausüben durch Lachen. Ich denke zum Beispiel die ganze Fasnacht-Tradition ist ein Ort, man hat auch vor der Kirche hat man Mysterienspiele entwickelt, die auch sehr lustig waren, wo man sich lächerlich gemacht hat über Religion. Es hat in dem Sinn doch viele Formen gegeben, wo man hat können, natürlich sehr begrenzt, aber Abstand können der Religion gegenüber.
Wir sind sogar wieder trennen zwischen Lachen und Humor. Es gibt sehr niedrige Mechanismen, die Lachen auslösen. Und das ist beispielhaft für niedrige Kulturen, sagen wir, dort, wo es archaisch ist und, oder dort in den Gesellschaftsschichten, wo wenig Bildung ist. Und das sind zum Beispiel Mechanismen wie Schadenfreude oder Verletzung von der Schamgrenze. Das heisst, wenn man sich jetzt vorstellt, irgendwie eine unterentwickelte Kultur in unserem Sinn, das mag irgendwie 2000 vor Christus sein oder heute irgendwann, dort lachen alle, wenn einer stolpert und umgeht. Mhm. Aber es hat ja auch grossartige Hochkulturen gegeben, immer wieder mehrere tausend Jahre vor Christus. Und dort haben sie die intellektuellen Formen von die humoristische Betrachtung, Ironie oder auch einfach nur die Wortspielerei oder Gedankenspielerei, das hat es immer gegeben. Und das, glaube ich, das ist etwas Göttliches grundsätzlich. Die Fähigkeit, die Sachen, wo man nicht versteht, kann einfach darüber zu lachen oder Sachen, die man nicht ändern kann. Mhm. Und das hat es immer gegeben und das andere hat es auch immer gegeben. Das ist
eine Form von Entwicklung. Aber dann würden Sie sagen, der wahre Witz vollzieht sich im Bereich von der Sprache?
Nein, überhaupt nicht. Das ist rein.
Nicht nur. Teilweise. Natürlich kann es mit Wortspiel passieren, oder? Dass man durch gewisse Wortspiele eine Spannung...
Aber es kann ein Farbenspiel sein, ein fantasievolles Bild oder Musik. Ich meine, wenn man Chopin hört, dann fängt man doch an lachen. Das bezeichnet für eine hochstehend humoristische Betrachtung ist, dass man nicht schallend laut rauslacht, sondern dass man sich freut. Also das ist das Smile, wo kommt eben das Lächeln vom Buddha. Weil die niedrigen Mechanismen wie Schamgrenzenverletzung, die ein lautes, schnelles Lachen auslösen. Und die höchste Form von Humor ist die pure Schönheit. Und ich glaube, das ist der Humor vom lieben Gott. Wenn man die Alpen anschaut, im Morgenlicht, dann lächelt man.
Ja, aber das ist doch eher ein Gefühl von Erhabenheit, möchte ich jetzt sagen. Ja. Das ist auch nicht etwas, wo man darüber lacht, weil man einen Witz gehört hat oder deswegen fühlt man sich nicht angeregt.
Wegen der Sprache. Ich finde, der Clown, oder? Ein Clown kann ganz lustig sein, sprachlos. Ein Pantomim, wenn ich zum Beispiel Dimitri denke, oder? Also da gibt es Humor, aber das ist nicht sprachbedingt, aber es tut etwas von diesen Spannungen zum Ausdruck bringen, die das Leben prägen und schaut die aus einer lustigen Perspektive an und das stiftet die Möglichkeit, Abstand zu nehmen vom Zwang, von der Schwierigkeit und das glaube ich...
Genau, das ist auch der Clown-Pick, der da ist im Zirkus, ja. Das war in den 70er Jahren. Der, mit seinen Seifenblasennummern. Da ist ja genau die Erhabenheit, die Schönheit drin. Und dort war nie ein lautes Lachen im Publikum, sondern es ist eher so ein Staunen, ein Schnaufen, ein Raunen. Und das ist die feinste Form von Humor.
Ja, aber wir reden ja heute nicht über Humor, sondern wir reden über einen Witz. Und wenn ich frage, ob der Witz im Sprachlichen sich hauptsächlich manifestiert, dann ist eigentlich das, was ich wissen möchte, welche intellektuelle Leistung verlangt der Witz? Jetzt möchte ich aber gerne schnell bitten, dass jemand von euch einen Witz erzählt, dass man nachher den etwas genauer anschauen kann.
Mhm. Zum Thema Humor und Religion. Ein Pfarrer hat einen schönen Obstgarten mit einem grossen Kirsebaum. Und da gibt ganz viele Kirse, aber er merkt, die verschwinden in der Nacht. Und darum, es kommen einfach Kinder aus dem Dorf und tun sich in der Nacht bedienen. Dann nimmt er einen Entscheid und nimmt eine grosse Tafel und schreibt drauf, Gott sieht alles. Und am nächsten Morgen geht er wieder zurück und dann sind alle übrigen Kirse weg. Und jemand hat auf der Tafel angefügt, aber er sagt nichts.
Was ist das für ein Witz gewesen? Also wenn wir jetzt den würden kategorisieren, was ist das für ein Witz? Das ist ein Kirchenwitz.
Das ist ein Kirchenwitz, ja. Es ist... Aber es ist, denke ich, auch ein Witz, der zum Ausdruck bringt, über Gott kann man nicht ganz verfügen. Oder? Es ist ein Überraschungseffekt. Man meint, mit einem moralischen Satz, Gott sieht alles, hat man dann die Situation unter Kontrolle. Aber der Gott entgeht uns wieder. Und in dem Sinn, denke ich, ist es auch ein Überraschungswitz. Oder? Dass man versucht, da sieht man einen Pfarrer, der in dem Sinn ideologisch meint, er könne Gott brauchen für seine Moral. Und Gott entgeht ihm. Und das, finde ich, gibt die religiöse Dimension von dem Witz. Oder? Das ist ein Überraschungseffekt in Hinsicht auf das Gottesbild, das man hat.
Es ist klar, Überraschung. Der Poet kommt Überraschung. Und es ist eine Ironie dabei, dass der intellektuelle Pfarrer von den Kindern mit seinen eigenen Waffen geschlagen wird.
Ja.
Und wenn wir jetzt schauen, was die grundlegenden Elemente von diesem Witz sind. Sie haben angefangen, Sie haben die Personen mal vorgestellt. Oder vielleicht müssen wir vorher noch anfangen.
Es ist Überraschung, es ist Ironie und es ist Wiedererkennung. Jeder kennt die Situation, dass man als Kind geht Krise essen und man weiss, der Baum gehört jemandem. Und die Wiedererkennung von Verbotsschildern, das Umgehen von Verboten. Das heisst, man ist mit drin, das ist ganz offen. Man kommt ganz nah an die Geschichte an. Und dann kommt eine überraschende Wendung und die ist auch noch ironisch.
Der Jean Foucastier, ein Philosoph aus Frankreich, hat gesagt, ein Witz funktioniert so, dass man durch das Erzählen einen gewissen Sinn erahnen und man tut sich vorbereiten auf ein Ende, aber das Ende ist an einem ganz anderen Ort. Oder? Und dann stiftet das die Spannung zwischen einem erwarteten Ende und einem überraschenden Ende. Und diese Spannung lässt sich dann im Lachen aus.
Und wenn Sie jetzt den Witz in einer Runde erzählen, ab wann wird klar, dass es sich hier um einen Witz handelt? Ist das vielleicht auch ein Kennzeichen, dass man den Witz markieren muss?
Das spielt keine Rolle, weil es geht darum, dass die Pointe überraschend kommt. Das heisst, wenn man das nicht deklariert, dass es ein Witz ist, umso überraschender kommt die Pointe.
Ich denke, es ist ein Spiel von Alltagssituationen und überraschende Dimension, die plötzlich hineinkommt. Und das plötzlich hineinkommen spielt als Witz eine wichtige Rolle.
Das ist Radio Bern Rabe und ihr gehört den Subkutan-Talk. Bei uns im Studio zu Gast der Satiriker Andreas Thiel und der Wissenschaftler Pierre Bühler. Unser Thema Witzkultur. Und wir haben jetzt gerade einen Witz gehört, und zwar einen Witz aus dem kirchlichen Bereich, Humor und Religion. Darf man Witze über Religion überhaupt machen?
Man kann über alles Witze machen. Ich meine, von mir aus kann man sogar geschmacklose Witze machen über alles. Das ist ja völlig gewaltfrei. Und da sind noch Geschmäcker verschieden und Kulturen sind verschieden.
Ja, aber das mit dem gewaltfrei, das möchte ich jetzt so nicht stehen lassen. Es gibt doch einen sehr aggressiven Witz, wo jemand kann verletzen, wo jemand kann beleidigen
kann. Beleidigen, aber nicht physisch verletzen. Und beleidigt, wenn einer beleidigt ist, von etwas, und hat es mit dem zu tun und nicht mit dem, was auf ihn zukommt. Und einer, der etwas sensibel ist, kann sich von dieser ganzen Welt beleidigt fühlen.
Es gibt natürlich eine lange Tradition, die dann auch noch ein bisschen mitwirkt, dass man zum Beispiel gerade beim Thema Religion, das dann früher ganz stark als Gotteslästerung betrachtet hat. Oder von dort her gibt es eine Tradition, wo Witz und Humor aus der Perspektive der Religion ausschließt. In gewissen Religionen heute, denke ich, gibt es auch noch viele Leute, die den sehr schnellen Witz als beleidigend betrachten. Also es gibt in dem Sinne zum Beispiel in gewissen extremen Formen vom Islam gibt es heute den Ausschluss oder, von Humor. Also man hat das gesehen vor ein paar Jahren mit den Karikaturen, die in Dänemark erschienen sind, dass man den Prophet in dem Sinne nicht einfach humoristisch darstellen.
Alles, was extremistisch wird, zeugt von einer Humorlosigkeit. Das ist im Islam so, das war bei der katholischen Kirche zur Zeit vor der Inquisition so gewesen.
Und es gibt natürlich auch heute noch in Amerika gewisse fanatische Protestanten, die das auch würden sagen. Oder Jesus darf man nicht humoristisch darstellen.
Also ich glaube, das kann man so sehen. Der Humor ist sicher etwas Göttliches. Also ist es diabolische Humorlosigkeit. Dann würde ich sagen, die Religionen, die zu Extremismus tendieren und das Humorlosigkeit an den Tag legen, die sind näher bei einer Teufelskultur als bei etwas Göttlichem.
Nein, das scheint mir jetzt vielleicht ein bisschen gar einfach. Mir geht es ja eigentlich darum, dass wir nochmal festhalten, dass der Humor, der hohe Humor, eben auch eine intellektuelle Angelegenheit ist. Und dass es einen ganz grobschlächtigen Witz trotzdem gibt, der verletzend sein kann. Und wo man nachher nicht kann sagen kann, ja, du bist eine Mimose, weil du dich beleidigt findest. Wenn zum Beispiel jemand einen Ausländerwitz macht, einen ganz derben Ausländerwitz.
Ich glaube, der Witz kann nicht verletzend sein, sondern einfach schlecht. Weil wenn man verletzt ist an einem schlechten Witz, dann hat man nicht die genügend Distanz dazu. Das heisst, man hat selber keinen Humor. Humorfähigkeit heisst ja nicht, dass man über einen schlechten Witz lacht, sondern dass man ihn einfach schlecht findet und ihn laut lässt.
Also ich denke, die Unterscheidung, die Sie vorhin gemacht haben, zwischen einem Witz, der erniedrigend ist oder lächerlich macht, und einem hohen Humor, der sozusagen mit Geist und mit viel Intelligenz formuliert wird, das müssen wir vielleicht schon unterscheiden, weil dort gibt es könnte man sagen, der lächerlich macht, tut sich natürlich aussetzen der Möglichkeit, dass das beleidigend.
Ja, die Unterscheidung ist ja einfacher. Oder dort, wo wir es nicht mehr mit humoristischen Witzen zu tun haben, dort ist Spott und Hohn im Spiel. Oder sie sehen sehr viel, wenn nicht vielleicht sogar die meisten Witze. Spott und Hohn löst Lachen aus, hat aber nichts mit einer humoristischen Betrachtung zu tun. Darum löst ja die humoristische Betrachtung nicht unbedingt ein lautes Lachen aus, sondern eher ein amüsiertes Lächeln, das ja mit dieser Erkenntnis zu tun hat, die ihr vorher gesagt habt, mit dem Witz.
Ja.
Welche Witze sind für Sie, Andreas Thiele, schlechte Witze?
Also mich interessieren Witze nicht, die, wie gesagt, Schamgrenzen verletzen. Obwohl ich dann auch darüber lachen muss, weil die Schamgrenzenverletzung funktioniert für sich. Und das ist ja auch ein Grund, warum dass die meisten Komiker, Poeten, unter die Gürtellinie ansiedeln, weil dort tut man auch die Lachschwelle runter. Das heisst, man muss lachen, denkt aber gleichzeitig, oh nein, so ein schlechter Witz, das sind die mich nicht interessieren. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich ohne Schadenfreude, also Witze auskommen, die Schadenfreude auslösen, aber tendenziell interessiert mich diesen Bereich auch weniger.
Pierre Müller, wie haben Sie das?
Ich würde jetzt auch sagen, ich habe jetzt nicht einen speziellen Bereich, den ich würde als Tabu erklären. Aber ich finde, ich habe Mühe mit dem Humor, besser gesagt mit dem Witz, wo sozusagen grundlos gewisse Grundüberzeugungen einfach zerstört. Oder ich denke zum Beispiel, wenn es Witze gibt, wo der Antirassismus lächerlich machen, oder wenn man lächerlich macht, dass es Auschwitz gegeben hat. Mhm. Also in gewissen ethischen Bereich finde ich das sehr problematisch und manchmal auch in der Religion. Aber ich denke, der Religion tut es gut, dass sie auch immer wieder am Humor ausgesetzt wird, damit sie sich nicht erstarrt, dass sie sich nicht zu ernst nimmt. Und darum finde ich, muss man dort einfach gut schauen, wie gelungen Humor kann sein und wie schlechter auch kann werden.
Ja. Wenn ich es richtig auseinanderhalte, sagen Sie, Pierre Bühler, es gibt Themen, die sich nicht eignen für Witze, und Sie, Andreas Thiel, sagen, es gibt Art und Weise, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die nicht passen. Aber Sie würden sagen, Andreas Thiel, man darf über alles Witze machen.
Genau, es ist die Frage, wie man es macht. Zum Beispiel in Island ist so ein gängiger Witz, eine Frau oder ein Mädchen hat das erste Mal Sex, wenn sie das erste Mal vergewaltigt wird. Das ist typisch isländischer Humor. Mhm. Wenn in einem Witz keine Vergewaltigung vorkommt, dann wissen sie nicht, was an diesem Witz so lustig sein. Für uns ist das schlichtweg nicht lustig, weil Vergewaltigungen da nicht suchen. Auf der anderen Seite, die isländische Gesellschaft hat ein grosses Problem mit Inzest und Vergewaltigungen.
Mhm.
Und das zeigt, dass die Gesellschaft da versucht, Distanz zu gewinnen, indem sie das humoristisch betrachtet. Also je nachdem, als wer, dass man den Witz rezipiert man den humoristisch oder eben nicht humoristisch.
Zum Schluss werde ich noch auf die Schweizer Witzkultur eingehen. Gibt es in der Schweizer Witzkultur, ist die Witzkultur einheitlich oder gibt es verschiedene Witzkulturen?
Also ich würde jetzt tendenziell sagen, gerade weil ich aus der Weltschweiz komme, aber auch viel in der Deutschschweiz arbeite, ich denke, es gibt in dem Sinn jetzt nicht eine ganz einheitliche Schweizer Witzkultur. Was man kann beobachten, ist, dass man immer auch wieder über andere in der Schweiz lacht. Also in der Weltschweiz wird man Witze machen über Deutschschweizer. Ich vermute, umgekehrt gibt es das auch. Und das finde ich eben die schwächere Form von Humor, oder dass man lacht über eine andere Gruppe, wo man sich lustig macht darüber. Und ich denke, das gibt es natürlich in der Schweiz schon auch.
Das gibt es wahrscheinlich auch in anderen
Ländern.
Gibt es
auch in anderen Ländern. Mit
Ostfries oder eben genau. Österreich. Aber Sie, Andreas Thiel, Sie treten ja im Ausland auf. Sie treten mit Ihrem Programm in Hongkong auf teilweise oder in London oder in Rom. Und dann kommen Sie zurück in die Schweiz. Empfinden Sie die Schweiz, was den Witz betrifft, als Einheit?
Nicht als Einheit, man kann das von Kanton zu Kanton auseinandernehmen, katholischen zu protestantischen Gebieten, Weltschweiz, Deutschschweiz. Aber wenn man es als Gesamt anschaut, sind es schon Unterschiede gegenüber anderen Ländern. Deutschland kann man auch von Bundesland zu Bundesland auseinandernehmen, aber trotzdem gibt es einen gesamten deutschen Humor von weit aussen betrachtet. Ich glaube, der Mechanismus, dass die Welschen sich über uns Deutschschweizer lustig machen, das ist ein klassischer Mechanismus. Eine Minderheit macht sich immer über die Mehrheit lustig. Das ist eine Selbstverteidigung. Mhm. Darum machen wir uns Deutschschweizer nicht über die Welschen lustig, sondern über die Deutschen. Das ist wieder gegen den Nächsten grösser. Was ich feststelle in der Schweiz, sowohl bei den Welschen als Unterschied zu den Franzosen, wie bei uns Deutschschweiz als Unterschied zu den Deutschen, dass bei uns der Alltag sehr durchdrängt ist von Humor, weil wir nicht eine homogene Gesellschaft haben. Das heisst, wir haben grosse Reibungsflächen, wir viel mehr ironisieren im Alltag. Die Deutschen härter diskutieren. Die lachen zwar laut im Theater oder wenn sie ein Bier trinken sind, aber im Alltag, in der Geschäftswelt wird hart verhandelt, sie kommen alle von der gleichen Kultur. Und wir gehen schon davon aus, dass wir unterschiedliche Kulturen am Tisch haben. Das heisst, wir können alles entschärfen, indem wir es untertreiben, übertreiben, ironisieren. Das ist eben ein Unterschied.
Ganz persönlich, die Witzkultur in der Schweiz ist am Zurückgehen. Man erzählt sich heute nicht mehr so viele Witze wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Wenn man einen Witz hört, dann aus dem Fernsehen oder aus dem Internet, teilen Sie die Ansicht, Pierre Bühler, haben Sie ähnlichen Eindruck?
Ich würde jetzt nicht so radikal sagen, weil ich denke, es geht weiterhin die Kultur, dass man am Stammtisch sitzt und vielleicht sich Witze austauscht im Wirtshaus. Und,
aber das ist nachher in einer bestimmten Alterskategorie?
Ja, aber auch in der Familie. Also ich denke, auch in der Familie gibt es immer wieder Situationen, wo man Witze austauscht, gerade unter den Generationen. Und ich sehe auch bei Jugendlichen, dass man da auch, es ist ein anderes Register von Humor, aber es gibt sicher auch die Tradition, dass man einander Witze erzählt, gerade unter bei Jugendlichen. Also ich wäre da ein bisschen nuancierter im Gefühl, dass Witzkultur verschwindet. Ich glaube es nicht.
Müssen wir uns keine Sorgen machen, Andreas Thiel?
Im Gegenteil, ich glaube, man muss eben die schweizerische Witzkultur als schweizerische Witzkultur wahrnehmen. Und das ist nicht eine Witzkultur, sondern eine Anekdotenkultur. Weil uns der Witz im Alltag sehr verhaftet ist und nicht in Gefäße, wie Comedy Shows ausgelagert ist, erzählen wir weniger Witze, sondern Anekdoten, die uns passiert ist. Jetzt muss ich mal hören, was passiert ist. Wir haben eine viel grössere Selbstironie.
Pierre Bühler, Andreas Thiel, vielen Dank.
Subkutan Talk.
Das war der Subkutan Talk zu Witzkultur und Humor. Zu Gast beim Tristan Jäcki waren der Andreas Thiel, Satiriker, und der Pierre Bühler, Theolog und Humorforscher.
Subkutan.
Jetzt werfen wir noch einen Blick in die Kulturagenda. Achtung, Achtung, Bern wird zur Hauptstadt der Hacker. Von morgen Donnerstag bis am Samstag findet hier ein Hacker-Festival statt. Das Festival nennt sich XTER, Kontemporäres Hacking-Festival. Hacking ist nämlich viel mehr als nur Datendiebstahl und Passwortknacken. Hacken heisst auch, ein System öffnen und weiterentwickeln, zum Beispiel unsere Gesellschaft. Man kann unsere Gesellschaft hacken, hinterfragen und neue Perspektiven suchen. Am XTER, Kontemporäres Hacking Festival, geht es um die praktische Anwendung des Hacking in den Bereichen Kunst, Kultur und Technik. Es gibt Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden und Musik. Mehr Infos zum Hacking Festival in der heutigen Kulturagenda. Ab morgen, 5. Juni, zeigt das Kino-Kunstmuseum eine Retrospektive von Filmen mit dem kürzlich verstorbenen Schauspieler Philip Seymour Hoffman. Der Philip Seymour Hoffman ist am 2. Februar dieses Jahres an einem Drogencocktail gestorben. Er war ein begnadeter Charakterdarsteller und für seine Hauptrolle im Film «Capote» hat er im Jahr 2006 einen Oscar bekommen. Das Kino-Kunstmuseum zeigt eine Auswahl von 10 Filmen, unter anderem eben der «Capote», sowie zum Beispiel «The Master», einer seiner letzten Filme. Mehr Veranstaltungstipps findet ihr heute in der Kulturagenda als Beilage zum Anzeigen in euren Briefkästen oder online auf kulturagenda.be. Auch unsere heutige Subkutan-Sendung, wie auch alle alten Subkutan-Sendungen, gibt es im Internet auf rabe.ch als Podcast zum Nachhören und Abladen. Subkutan ist neuerdings auch auf Facebook. Liket unsere Sendung liken und dann erfahrt ihr auf Facebook jeweils schon am Dienstag, was das am Mittwoch in der Sendung läuft. Das war es von Subkutan für heute. Die nächste Dosis gibt es am Mittwoch in einer Woche. Dann reden wir über Kultur und Natur. Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Meyer. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Rabe. Dein Programm.